Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Solo-Folge im Fortjournalista-Podcast und heute zu einem Thema, was ihr euch gewünscht habt, und zwar Zeitmanagement bei der Finanzplanung. Denn von allen Ausreden, die ich immer wieder höre, ist das einfach die häufigste. Ich weiß, ich muss etwas tun, aber ich habe gerade einfach keine Zeit dafür. Und diesen Satz, den habe ich in letzter Zeit so oft gehört, dass ich mich jetzt wirklich freue, euch mal ein paar Zahlen und Statistiken zu zeigen und euch auch mal darzustellen, dass dieser Satz euch tatsächlich 100.000 Euro Vermögen kosten kann. Und ich zeige euch auch, welche erprobten Methoden es gibt, euch dabei helfen können, euch endlich mal um eure Finanzen zu kümmern und auch, wie ich es persönlich schaffe, da regelmäßig dran zu bleiben, beziehungsweise wie viel Zeit man wirklich realistisch braucht, um das alles aufzustellen und auch dann, um sein Aktiendepot zu pflegen und sich um seine Finanzen zu kümmern. Und Spoiler, es ist weitaus weniger, als viele von euch vermutlich denken. Und zum Schluss habe ich noch ein paar Community-Fragen mitgebracht, denn die gab es diesmal auch.
Herzlich willkommen zu Fortunalista, dem Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch. Was du von Branchenkennern, Hidden Champions und den Wirtschaftsprofis von morgen lernen kannst, hier ist der Deep Dive in die Finanzwelt. Risikohinweis: Die folgenden Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.
Bevor wir über keine Zeit sprechen, schauen wir mal auf die echten Zahlen. Denn es gibt eine Zeitverwendungserhebung des Statistischen Bundesamtes, die wird zwar nur alle 10 Jahre durchgeführt, die aktuellsten Zahlen sind demnach von 2022, trotzdem finde ich das sehr, sehr spannend. Folgendes wird wahrscheinlich für die meisten von euch gar nicht so neu sein: Frauen ab 18 Jahren leisten pro Woche etwa eine Stunde mehr Arbeit als Männer, wenn man bezahlte und unbezahlte Arbeit zusammenrechnet. Eine Stunde am Tag, das ist halt richtig, richtig viel. Das sind 7 Stunden in der Woche, 365 Stunden im Jahr. Und es gibt diese philosophische Frage: Was würdest du tun, wenn du eine Stunde mehr am Tag Zeit hättest? Das ist das Leben von Männern halt einfach mal. Also Männer haben diese eine Stunde mehr Zeit am Tag tatsächlich. Es gibt noch eine ganz andere Seite auch, und zwar eine Bitkom-Studie vom März 2026. Die zeigt nämlich, wir Deutschen verbringen im Schnitt 180 Minuten pro Tag, also 3 Stunden, mit unserem Smartphone. 3 Stunden. Jeden Tag. Und wer von euch jetzt sagt so, ja, das sind aber bestimmt nur Kinder und Jugendliche, bei den bis zu 29-Jährigen sind es 3,5 Stunden am Tag, also ja etwas mehr. Bei den 30 bis 49-Jährigen immer noch 192 Minuten, also mehr als diese 3 Stunden. Vor 2 Jahren waren es übrigens noch 150 Minuten. Wir haben da also tatsächlich 1,5 Stunde pro Tag nochmal draufgepackt. Und ganz ehrlich, ich fließe da absolut mit rein in diese Durchschnittsstatistik. Bei mir sind es definitiv auch diese 3 oder mehr Stunden am Tag, weil ich gehöre auch zu den Menschen, die morgens als erstes auf ihr Smartphone schauen. Ich weiß, das ist überhaupt nicht gut und nicht gesund. Und ich nutze das natürlich auch für die Arbeit, aber manchmal ist das auch eine Ausrede, wenn man dann vielleicht doch durch andere Sachen scrollt und sich was anderes anschaut. Aber letztendlich, was ganz wichtig ist, es ist nicht zwingend so, dass wir keine Zeit haben. Wir haben bloß nicht oft Zeit für das, was uns wirklich voranbringen würde, sondern eher das, was uns von anderen Dingen und vom stressigen Alltag einfach ablenkt. Und jetzt denken sich vielleicht viele, naja, es gibt halt einfach schönere Sachen, mit denen man sich beschäftigen kann, als mit seinen eigenen Finanzen. Aber wenn du 30 Minuten durch Reels scrollst, aber keine 30 Minuten in deine Altersvorsorge, in deine finanzielle Zukunft investierst, dann muss dir auch klar sein, das ist eine Entscheidung. Vielleicht auch eine unbewusste Entscheidung, weil der Griff zum Handy ist natürlich einfacher als der Blick vielleicht aufs Konto oder in irgendwelche alten Verträge, um die mal zu überprüfen. Aber nichtsdestotrotz, es ist ja eine Entscheidung, die man trifft, dass man sagt, ich will mich jetzt irgendwie ablenken von meinem stressigen Alltag, anstatt ich mache etwas, was vielleicht erstmal anstrengend ist, was aber langfristig dafür sorgen wird, dass es mir im Alltag mehr Ruhe und auch mehr Gelassenheit bringt. Und Finanzplanung ist eine der wenigen Tätigkeiten, bei denen du dich heute hinsetzen und für dein zukünftiges Ich wirklich arbeiten kannst. Letztendlich machen wir das ja auch ständig bei anderen Dingen. wenn wir Sport machen, wenn wir Gesichtspflege machen, wenn wir uns gesund ernähren. Das sind ja alles Dinge, die wir machen, weil wir wissen, langfristig tut's uns halt einfach gut. Und eine Stunde Recherche heute kann dir in 20 Jahren wirklich tausende Euro mehr bringen, allein durch den Zinseszinseffekt. Oder weil du irgendwelche Steuerinfos hast, die du vorher nicht hattest. Hatten wir erst neulich im Investment Code eine Teilnehmerin, die in ein Gold-ETF investiert ohne Auslieferungsoption, hat dann erfahren, dadurch, dass sie sich damit beschäftigt hat, dadurch, dass sie in der Live-Session war und diese eine Stunde investiert hat, hat sie einfach mal erfahren, dass wenn sie ein ETF nimmt oder ein ETC in dem Fall mit Auslieferungsoption, dass sie sich ihre Steuern komplett sparen kann und keine Steuern darauf zahlen muss. In dieser einen Stunde, die sich also entschieden hat, ganz bewusst für ihre finanzielle Bildung zu investieren, in die Live-Session reinzukommen, ihre Frage zu stellen, hat sie also eine Info bekommen, durch die sie wahrscheinlich Tausende von Euro an Steuern sparen wird. Und bevor ich dazu komme, wie ihr eure Finanzplanung in jeden noch so stressigen Alltag integrieren könnt, will ich noch eine Sache hier teilen, weil was ich auch sehr oft höre und sehr oft sehe, ist, dass dann viele das Thema Finanzplanung und insbesondere Investitionen an ihre Bank abgeben. Das ist natürlich total komfortabel. Man geht hin, man macht sich einen Termin, man bekommt ein Cappuccino. Es ist alles ganz nett. Dann lasse ich mir ein bisschen was erklären. Klingt gut, unterschreibe es, hab das Thema vom Tisch. Es ist aus meinem Kopf und ich muss mir keine Gedanken mehr dazu machen. Ich will euch mal kurz aufzählen, eine Rechnung, was es euch tatsächlich kostet, im Laufe eures Lebens diesen Weg zu wählen, weil ihr euch denkt, nee, ich habe da keine Zeit dafür, ich habe keine Lust darauf. Wir nehmen mal das Beispiel von 200 Euro im Monat, die ihr investieren wollt. Und wir gehen davon aus, ihr habt zwei Varianten. Variante A, ihr macht das über ein ETF mit ungefähr 0,2% Kosten, die ein globaler ETF im Durchschnitt hat. Auf der anderen Seite habt ihr die Möglichkeit, zur Bank zu gehen und da einen aktiven Aktienfonds zu wählen, der, sagen wir mal, 1,75% Gebühren jedes Jahr hat. Und wir gehen jetzt mal davon aus, dass sich beide Investitionsprodukte gleich entwickeln. In der Variante A beim ETF habt ihr 8% Rendite, in der Variante B beim aktiven Aktienfonds über die Bank habt ihr auch 8% Rendite. Jetzt sorgen allerdings die Kosten dafür, dass ihr ja nicht eure gesamte Summe ständig investiert, sondern die Kosten werden ja abgezogen. Und das hat zur Folge, dass ihr beim ETF etwa 3.000 Euro Gebühren zahlt im Laufe von 30 Jahren und bei eurer Bank sind es mal eben fast 50.000 Euro. Das ist Geld, was ihr nicht selbst investiert, sondern was dann an eure Bank geht. Und durch diese 50.000 Euro, die ihr Gebühren bezahlt, das ist nicht der Unterschied, den ihr am Ende habt beim Vermögen, sondern durch diese 50.000 Euro, die sozusagen nicht investiert werden können, habt ihr am Ende einen Vermögensunterschied, wenn ihr in Rente geht, von fast 100.000 Euro. 100.000 Euro mehr oder weniger, weil ihr euch für einen anderen Weg entschieden habt. In beiden Fällen habt ihr gesagt, ich spare 200 Euro und die investiere ich. Habt sogar in beiden Fällen die gleiche Rendite gehabt, aber allein durch die Kosten und diese Entscheidung zu sagen, ich gebe das Thema ab, habt ihr euch mal eben um 100.000 Euro gebracht. Und ich kenne jetzt natürlich nicht euren Stundensatz, aber bei uns im Investment Code brauchen die Teilnehmerinnen vielleicht so 25 Stunden im Durchschnitt, bis sie an dem Punkt sind, wo sie ihr Geld investieren können. Das sind 4.000 Euro Stundensatz. Das ist einfach der absolute Wahnsinn, wenn ich mir überlege, dass eine Stunde bei uns im Investment Code einen Wert am Ende von 4.000 Euro hat, den man sich dadurch spart, bloß weil man sich das dahinsetzt und sich das selbst beibringt, dann ist, glaube ich, die Rechnung ziemlich überzeugend, dass es sinnvoll ist, es einfach selbst zu machen und zu lernen, wie man das Geld selbst investieren kann. Und da hört es ja nicht mal auf. Ihr habt ja auch dieses Wissen für den Rest eures Lebens und versteht selbst, was ist gut für mich und was nicht. Und deswegen all unsere Teilnehmerinnen, die da sind, die diese Rechnung einmal verstanden haben, gehen danach zu ihrer Bank und kündigen meistens ihre Verträge, weil es sich einfach nicht lohnt. Deswegen, bevor ich jetzt zum Thema Zeitmanagement komme, falls ihr solche Verträge zu Hause habt, falls ihr mal irgendwann etwas unterschrieben habt, weil ihr euch gedacht habt, hey, das geht jetzt schneller, ich muss mir selbst keine Gedanken machen, ich werde hier schon gut beraten, die wissen, was sie tun, bitte schaut mal in eure Verträge und berechnet mal, wie viele Gebühren ihr da habt. Und wenn es mehr als 1% an laufenden Kosten sind, dann zahlt ihr euch einfach dumm und dämlich, bis ihr in Rente seid oder bis an euer Lebensende, weil wer weiß, wann ihr dann letztendlich das Depot auflöst. Also von daher, wenn ihr das nächste Mal sagt, ich habe keine Zeit für meine Finanzen, dann bitte hängt noch die Frage dran, kann ich denn gerade auf 100.000 Euro mehr oder weniger verzichten? Und wenn ihr sagt, ach, die 100.000 Euro mehr oder weniger, die sind mir egal, dann gebt es gerne ab, dann macht was anderes. Aber wenn ihr zu den Personen gehört wie ich, die sagen würden, nee, die habe ich lieber selbst, anstatt das der Bank zu geben, dann ist die Motivation, glaube ich, ganz groß, sich dann doch damit zu beschäftigen. Kommen wir also zum Thema Zeitmanagement und wie ihr es schafft, eure Finanzen in den noch so stressigen Alltag zu integrieren. Und ich habe euch dafür 3 bekannte Methoden mitgebracht, die ich euch mal vorstellen will, die ich selbst persönlich auch gerne nutze und super finde. Und dann noch 3 Methoden, die mir selbst sehr geholfen haben, wenn ich viele Sachen auf dem Tisch liegen hatte, die sehr pragmatisch einfach sind, sage ich mal. Nummer 1 ist eine Methode für die Tage, wo ihr so viel zu tun habt, so viele verschiedene Sachen auf dem Tisch, dass ihr einfach nur da sitzt, vor euch herstarrt, weil ihr gar nicht wisst, was mache ich als erstes. Vielleicht kennt ihr diesen Moment. Wenn es euch auch manchmal so geht, dann ist die Eisenhower-Matrix eine tolle Methode, um da wirklich mehr Klarheit zu bekommen. Und zwar teilst du deine Aufgaben in 4 Felder ein. Nummer 1 ist zum Beispiel wichtig und dringend. Eine Rechnung beispielsweise bezahlen und überweisen. Nummer 2 ist wichtig, aber nicht dringend. Das kann zum Beispiel sein, den Freistellungsauftrag im Broker einzurichten, weil wenn ihr den nicht habt, dann zahlt ihr 1.000 Euro unnötig Steuern, die ihr euch dann kompliziert über die Steuererklärung zurückholen müsst. Dann gibt es noch dringend, aber nicht wichtig. Das, weiß nicht, könnte vielleicht ein 10-Euro-Abo sein, was ihr habt, was sich bald verlängert um einen weiteren Monat. Wäre dringend, es zu kündigen, aber wenn ihr es nicht schafft, es zu kündigen, dann zahlt ihr halt maximal nochmal 10 Euro für den nachfolgenden Monat. Und dann das liebste Feld ist eigentlich das weder noch Feld, also Aufgaben, die irgendwie auf dem Tisch sind, aber wo es eigentlich total egal ist, ob die jetzt erledigt werden oder nicht, die ihr jederzeit machen könnt, wenn ihr mehr Zeit habt. Und wenn man ganz ehrlich ist, Finanzen landen meistens im Feld wichtig, aber nicht dringend. Wenn man das Gefühl hat, naja, die Altersvorsorge, das ist ja noch so weit hin. Und am liebsten hätte ich so einen Rechner, den Menschen jeden Tag vor sich sehen, was jeder Tag warten einfach mal kostet und wie das potenzielle Vermögen um jeden Tag einfach kleiner wird, weil das ist einfach so. Und genau das ist eben das Problem. Wir reagieren ständig auf das Dringende und vergessen, was wirklich wichtig ist. Und ich habe das dieses Jahr auch nochmal so richtig zu spüren bekommen, weil wir das erste Mal Beratungscalls für unseren Investmentcoach angeboten haben und ich auch einige davon selbst durchgeführt habe. Und es waren einige Frauen dabei, die über 40 waren und die gesagt haben, ja, ich weiß, ich muss etwas tun, aber ich habe gerade auch einfach keine Zeit dafür. Ich weiß nicht, wie ich das unterkriegen soll in meinen Alltag. Und ich sage euch jetzt mal ganz ehrlich, für mich ist das innerlich immer richtig schockierend, das zu hören, weil diese Frauen dann oft gar nicht verstehen, was es für sie bedeutet, diese Aussage jetzt mit Anfang oder Mitte 40 zu treffen. Und ich verstehe das total. Man hat keine Zeit, man hat so viele Verpflichtungen. Aber das eigentliche Problem ist, du hast keine Zeit mehr, das Thema länger aufzuschieben. Und eine unserer Teilnehmerinnen, deren Situation mir einfach auch nicht mehr aus dem Kopf geht, ist eine Frau Mitte 50. Sie war ihr Leben lang selbstständig, hat also noch nie wirklich irgendwo gearbeitet, um Rentenpunkte zu sammeln, sondern wirklich immer selbstständig gearbeitet, viel gearbeitet, aber sich nie um ihre Altersvorsorge gekümmert. Und sie hatte absolut nichts, keinen einzigen Euro für die Rente und war eben mittlerweile über 50. Und das sind auch Momente, die für mich dann einfach auch echt hart sind, weil man natürlich den Teilnehmerinnen dann auch aufzeigen muss, welche Option habe ich noch? Und für viele ist dann die Option, wenn sie mit 67 in Rente gehen wollen, dann muss man eben 2.000 Euro im Monat investieren können, was die wenigsten natürlich können, oder sich dessen bewusst sein, okay, dann muss ich wahrscheinlich doch noch ein bisschen länger arbeiten, als ich vielleicht ursprünglich geplant habe. Und dann sieht man natürlich auf der anderen Seite, gut, hätte ich jetzt vor 20 Jahren angefangen, dann hätte ich nicht 2.000 Euro monatlich sparen müssen, sondern dann wäre ich mit 200 Euro an mein Ziel gekommen. Und das ist dann eigentlich einfach wirklich sehr, sehr bitter, Und da muss man einfach so ehrlich sein in diesen Fällen und auch sagen, an Rente ist mit 67 Jahren erstmal nicht zu denken, sondern da muss man einfach schauen, wie kann man wirklich den Lebensstandard auch überhaupt sichern. Und deswegen ist mir einfach diese Folge auch so wichtig, weil ich weiß, dass es wirklich in euren Köpfen ist, zu sagen, ich muss meine Zeit, die ich heute habe, einfach dafür nutzen, weil jeder Tag da am Ende des Tages zählt. Und somit kommen wir jetzt auch zur nächsten Methode, und zwar Getting Things Done von David Allen. Und das ist eines der bekanntesten Produktivitätssysteme weltweit. Es gibt auch einen gleichnamigen Bestseller dazu. Und das Grundprinzip ist eigentlich ziemlich einfach. Dein Kopf ist nämlich zum Denken da, nicht zum Speichern. Also schreib alles auf, was dir im Kopf herumschwirrt. Und das kannst du ja für Finanzen wunderbar machen. Alle Themen, die du irgendwie noch auf dem Tisch hast, wo du dir denkst, hey, ich wollte schon länger mal irgendwie meinen Dispo kündigen, damit ich das nicht überziehe. Ich wollte irgendeinen Ratenkredit vorzeitig abbezahlen. Ich wollte schon lange mal ein Neobroker, eine App eröffnen. Also egal was es ist, schreib alles auf, was du machen wolltest oder eben wie gesagt Vertrag checken lassen, entweder bei der Verbraucherzentrale oder selbst überprüfen, den man irgendwann mal abgeschlossen hat bei irgendeiner Bank. Also einfach mal alles aufschreiben und dann entweder als Notiz im Handy abspeichern oder auf den Schreibtisch legen. Und immer wenn man sich denkt, ach, ich müsste mal wieder was tun, kommt es auf die Liste. Und dann kannst du entweder so vorgehen, dass du sagst, wenn ich gerade Motivation spüre, wenn ich gerade denke, jetzt habe ich mal 5 Minuten Zeit, dann kannst du auf deine Liste gucken und dir überlegen, was willst du davon durchstreichen. Und allein das tut so gut, wenn man diese Liste hat und sieht, ich kann da einfach nach und nach alles, was mich beschäftigt, belastet, besorgt, von dieser Liste streichen. Und es ist ja auch so schön, wenn man das einmal aufgeschrieben hat, dann schafft man da auch mehr Platz im Kopf, dann schlummert das nicht so irgendwo im Kopf herum, sondern dann ist es einmal aufgeschrieben und dann weiß man, okay, ich muss jetzt nicht ständig drüber nachdenken. Was ihr aber auch machen könnt, falls ihr nicht plötzlich irgendeine Motivation verspürt, euch mit euren Finanzen zu beschäftigen, dass ihr euch einen festen Finanztermin setzt in eurem Kalender, also nicht einfach in eurem Kopf, sondern auch da wirklich festmachen im Kalender. Und dass ihr da einfach die Dinge abarbeitet. Kann man auch wunderbar mit einer Freundin zusammen machen, dass ihr euch mal gegenseitig eure Listen teilt, was habt ihr noch so an To-Dos und dann, wie man das per Zoom damals gemacht hat zu Corona-Zeiten, dass man einfach gemeinsam da sitzt und seine Liste abarbeitet. Die dritte Methode, die ich dazu mit euch teilen möchte, ist das Parkinson-Gesetz und das besagt, Arbeit dehnt sich genau in dem Maße aus, wie Zeit für ihre Erledigung zur Verfügung steht. Heißt also im Klartext, wenn du einen ganzen Sonntag dir Zeit für deine Finanzen nimmst, dann brauchst du auch einen ganzen Sonntag für deine Finanzen. Nimmst du dir 45 Minuten für exakt die gleiche Aufgabe, dann schaffst du es auch in 45 Minuten. Und ich bin mir sicher, dass ihr alle auch, die ihr zuhört, auch solche Situationen kennt, dass sich die Arbeit tatsächlich ausdehnt, je nachdem, wie viel Zeit ich habe. Und wenn man ganz viele Deadlines hat, dann schafft man auf einmal 1000 Sachen, die vorher unmöglich waren. Setz dir also ganz bewusst morgens 15 oder 20 Minuten für eine Aufgabe. Und noch eine Sache, die ich dazu ergänzen möchte, oft ist es dann so, der Anfang ist ja immer das Schwerste. Und wenn ich aber ganz bewusst sage, hey, das sind jetzt nur 15 Minuten, die ich mich damit beschäftige, mehr nicht, nur 15 Minuten, dann merkt man auch oft, wenn man einmal anfängt, dass man dann doch reinkommt, dass man in so einen Flow kommt, es macht Spaß und dann ist es auch nicht schlimm, wenn man sich doch eine Stunde lang beschäftigt hat, weil man einfach den Anfang geschafft hat. Das waren also 3 Methoden, die sehr bekannt sind und auch sehr gut sind. Ich will euch aber noch 3 weitere Methoden vorstellen, die ich aus meiner ganz persönlichen Erfahrung einfach mitnehme. Und vielleicht gibt es das auch als irgendeine Methode, die irgendjemand mal erfunden oder niedergeschrieben hat, aber das sind jetzt die Sachen, die ich jetzt selbst gespürt habe einfach. Nummer 1 ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe, als ich mein erstes Buch geschrieben habe, Easy Money. Das ist ja 2019 erschienen und jetzt am 30. April dieses Jahres nochmal neu veröffentlicht worden in einer aktualisierten Auflage. Und damals war die Situation die, dass ich 40 Stunden Vollzeit gearbeitet habe, nebenbei aber noch mein Masterstudium nachgeholt habe. Also das heißt, ich hatte dann auch an Abenden oder auch am Wochenende hatte ich tatsächlich Uni, musste dafür vieles machen. Dann habe ich mit Fortunalista angefangen, damals noch als Blog. Und dann kam eben das Buchangebot vom Piper Verlag, was ich ja auch nicht ablehnen wollte. Also 4 große Sachen, die ich auf dem Tisch hatte. Ja, und so ein Buch schreibt sich halt eben nicht von alleine. Und was ich festgestellt habe, was mir sehr geholfen hat, ich glaube, jeder Mensch hat so verschiedene Hochs und Tiefs, wo man gut arbeiten kann. Bei mir war es früher während des Studiums so, dass ich besonders gut abends lernen konnte, arbeiten konnte, dann bis in die Nacht hinein. Und dann hat auch wenig Schlaf gereicht und man war trotzdem irgendwie fit und hat seine Sachen erledigt und viel vom Tag gehabt. Bei mir war es dann mittlerweile 2019 oder 2018 nicht mehr so. Ich habe festgestellt, mein Hoch ist definitiv morgens. Und dass es mir sehr leicht fällt, auch morgens um 4 oder 5 aufzustehen und ich da wirklich auf dem Peak meiner geistigen Fähigkeiten eigentlich bin, weil ich da hellwach bin, hoffentlich dann idealerweise gut geschlafen habe und dann wirklich auch tolle Sachen zu Papier gebracht habe. Wenn ich das abends versucht habe, nach der Arbeit, da ging nichts mehr. Also da war mein Kopf einfach leer. Ich konnte keine klaren Gedanken fassen. Und das ist mir eben aufgefallen, dass man da wirklich sich mal anschaut, wann sind eigentlich die Zeiten, dass mein Kopf bereit ist für irgendeine geistige Tätigkeit. Ich glaube, bei manchen ist es vielleicht auch eher am Abend, bei manchen auch in die Nacht hinein. Aber je nachdem, welcher Typ man ist, kann man eben genau solche Phasen, wann der Körper oder der Geist am klarsten, am aktivsten sind, dann selbst für sich nutzen, dass man genau in dieser Zeit, ich sage jetzt mal, die Aufgaben macht, die am herausforderndsten sind. Mein zweites Learning geht in eine ähnliche Richtung, ist aber nochmal ein bisschen anders. Und zwar weiß ich noch, es gab ein Wochenende im August, super heißes Wochenende, alle waren draußen und ich saß zu Hause und habe versucht, eben am Buch weiterzuschreiben. Und ich war in dem Moment einfach absolut uninspiriert und habe mir während des ganzen Wochenendes wirklich so 3, 4 Seiten aus den Rippen gequetscht, die ich im Nachgang alle verworfen habe, weil ich sie alle schlecht fand. Und nur wenige Tage später habe ich dann exakt diese 4 Seiten für das Kapitel morgens um 4 Uhr aus dem Bett herausgeschrieben mit einem Kaffee auf dem Nachttisch, die 10-mal so gut waren wie das, was ich vorher an einem ganzen Wochenende verfasst habe. Und das war für mich so ein Aha-Moment, weil ich mir gedacht habe, ich werde mich nie wieder durch so etwas durchquälen, wo ich merke, es passt gerade einfach nicht. Ich habe gerade einfach nicht den Kopf dafür. Ich habe vor allem keine Lust darauf. Ich lasse es bleiben und so habe ich das dann bis zum Ende oder bis zur Abgabe des Buches auch gehandhabt. Wenn ich gemerkt habe, ich fühle mich heute einfach nicht nach Schreiben, dann habe ich es sein gelassen und ich habe das Gefühl, dass man das auch im Buch spürt und lesen kann, dass es halt einfach mit sehr viel Leichtigkeit auch geschrieben wurde und auch mit sehr viel Freude zum Glück. Und der dritte Punkt ist etwas, das habe ich während des Buchschreibens auch gemerkt, und zwar, wenn ich andere Dinge auf dem Tisch hatte, die in meinem Hinterkopf herumschwirrten, dass ich noch irgendetwas erledigen muss, noch irgendwas machen muss, dann habe ich auch festgestellt, dass mich das vom Schreiben abhält oder davon, mich mit dieser anderen wichtigen Sache zu beschäftigen. Also deswegen habe ich immer die unangenehmen Sachen, die man so vor sich herschiebt, immer geschaut, dass ich die mache, bevor ich mich an mein Buch setze, bevor ich mich darum kümmere, weil dann ist es mir auch einfach viel, viel leichter gefallen. Dann konnte ich mich wirklich darauf konzentrieren und war nicht abgelenkt. Und das Gleiche gilt natürlich auch da wieder fürs Thema Finanzen. Wenn mich irgendetwas belastet, wenn ich irgendeine unerledigte Aufgabe habe oder ich will irgendwie das Bad seit Ewigkeiten putzen und denke da die ganze Zeit dran, das ist nicht immer eine Vermeidungstechnik. Manchmal hilft es tatsächlich auch, sich dann aufzustehen, sich die halbe Stunde zu nehmen, das Bad zu putzen oder was auch immer zu machen, die Einkäufe zu erledigen, das, was einen so ein bisschen beschäftigt, damit man sich dann wirklich mit klarem Kopf an die wirklich wichtige Aufgabe setzen kann. Das waren also meine 3 persönlichen Tipps. Und eine Sache möchte ich noch mit euch teilen, weil ich denke natürlich immer wieder drüber nach, wie schaffen wir es, dass mehr Frauen endlich sich überwinden können, anfangen ihr Geld zu investieren, sich um ihre Finanzen kümmern. Und ich habe noch mal ganz lang überlegt, wie war das eigentlich bei mir? Und wenn ihr mein erstes Buch gelesen habt, dann wisst ihr vielleicht, dass es bei mir tatsächlich am Ammersee war im Sommer. Also ich lag im Sommer mit einem Buch am See, mit einem Buch über Aktien und ETFs und war dann so motiviert, dass ich wirklich am liebsten zurückgefahren wäre mit der S-Bahn nach München, um sofort ein Aktiendepot zu eröffnen. Ich habe das dann auch tatsächlich ganz kurze Zeit später gemacht. Aber mir ist aufgefallen, was mir einfach wahnsinnig geholfen hat, war der Sommer. Also auch mein Buch habe ich im Sommer geschrieben. Mein Studium, meine Masterarbeit, das war alles im Sommer. Also alle Sachen, wo man sagt, so, oh, da braucht man irgendwie viel Zeit für, viel Energie für, Das ist bei mir in den Sommermonaten passiert und deswegen haben wir uns gedacht, nutzen wir das auch, weil im Sommer hat man einfach mehr Energie. Natürlich ist man auch mehr draußen, man will mehr Freizeit auch haben, aber gleichzeitig hat man einfach auch mehr Energie, die man nutzen kann, zum Beispiel für die finanzielle Bildung. Und deswegen startet jetzt am 1. Juli unser Investment Code Mentored in der Sommerakademie. Denn der Kurs ist ja wirklich so aufgebaut, dass ihr das von überall aus machen könnt. Ich habe damals auch für mein Masterstudium, ich habe mir die ganzen Videos, die ganzen Inhalte, was ich da auch lernen musste, das habe ich mir teilweise am Strand oder am See angeschaut. Und genau das könnt ihr ja auch mit den Inhalten von unserem Programm machen. Die sind ja von überall zugänglich. Ihr müsst da pro Woche etwa 1 bis maximal 2 Stunden einplanen, je nachdem, wie schnell ihr seid. Und könnt auch bei den Live-Sessions auch davon überall aus teilnehmen. Also wir haben auch schon Teilnehmerinnen, die dann, wenn sie die Kamera an hatten, irgendwo im Garten lagen oder irgendwo am See waren. Und das könnt ihr ja alles machen. Wir machen ja Erwachsenenbildung, also ihr entscheidet, wie und wo ihr die Inhalte konsumiert. Und das ist aber noch nicht alles. Wir haben ja auch noch eine ganze Menge Tools jetzt Anfang des Jahres konzipiert, die wirklich so toll sind, die euch so viel Zeit ersparen, wo ihr eure Rentenlücke in 10 Minuten berechnen könnt. Und eine Sache, was ich nämlich auch festgestellt habe, wir haben davor einen anderen Rentenlückenrechner genutzt, der nicht von uns war und der war einfach nicht für Frauen geeignet. Also so Themen wie Teilzeit kamen da halt einfach gar nicht vor. Das haben wir bei uns in unserem eigenen Rentenlückenrechner natürlich mit eingebaut. Oder auch, dass ihr euer Risikoprofil auch anhand des Rechners bestimmen könnt, eure Anlagestrategie entwickeln und sogar den passenden Broker finden. Also wirklich alles total intuitiv und überall verfügbar. Ihr habt ja nach ein paar Minuten habt ihr dann eure Antwort, eure Lösung. Das ist also Finanzplanung, die wirklich ins Leben passt, die in jeden noch so stressigen Alltag passt und vor allem die jetzt auch in diesen Sommer wunderbar reinpasst. Wenn euch das interessiert, dann schaut mal gerne unter fortunalista.de/code. Da findet ihr alle Infos, könnt euch auch für die Warteliste anmelden. Für die Warteliste gibt's nochmal ein ganz besonderes Goodie. Verrate ich jetzt hier nicht. Wenn ihr euch anmeldet, dann seht ihr, was das ist. Und damit kommen wir jetzt zu euren Community-Fragen, die ihr gestellt habt. Und zwar, die Sandra fragt, Checkliste, was ich wann zu überprüfen habe. Das ist natürlich super individuell. Wenn ihr gerade startet, dann würde ich wirklich sagen, überlegt euch am Ende des Tages, wofür habt ihr euer Geld einfach ausgegeben oder ihr macht das einmal im Monat. Ich mache das einmal im Monat, dass ich wirklich nochmal mein Online-Banking schaue, was wurde da eigentlich abgezogen. Ich muss ganz ehrlich sagen, manchmal schließe ich im Laufe des Monats irgendwelche Abos ab, entweder weil ich sie für den Job brauche oder auch irgendwelche Zeitungsabos, weil es irgendwo einen Artikel gab, den ich gut fand. Und dann schaue ich mir nochmal an, gibt es da irgendwas, was ich eigentlich wieder kündigen möchte. Dann quartalsweise schaue ich mir tatsächlich meine Depot-Performance an. Das mache ich jetzt gar nicht so oft, wie viele vielleicht denken würden, sondern so einmal im Quartal und überlege nochmal, will ich alle Wertpapiere behalten? Gibt es da irgendwas, wo ich Gewinne abschöpfen möchte? Also, dass ich nochmal so ein kleines Audit mache, wenn man so möchte. Ist aber absolut auch unnötig, wenn ihr langfristig in ETFs investiert. Bei mir schaut es ja ein bisschen anders aus. Ich habe ja auch einiges an Einzelaktien und auch Kryptowährungen da drin und da muss man einfach ein bisschen aktiver vorgehen. Und einmal im Jahr mache ich tatsächlich mal so einen gesamten Check über meine verschiedenen Depots, über mein Tagesgeld, über das, was ich einfach so an Cashflow auch habe. Also ich schaue mir dann wirklich an, wo stehe ich im Vergleich zum letzten Jahr. Und wie hat sich mein Vermögen, wenn man so will, entwickelt im Vergleich zu den letzten Jahren? Und ich finde, das ist auch immer ein total schöner Motivationsschub, weil man dann sieht, wie weit man gekommen ist. Also ich mache das ja schon seit ungefähr 2015, dass ich mir aufschreibe, wie viel Gehalt bekomme ich, wie viel Gehalt möchte ich im nächsten Jahr haben. Also so diese Gehaltsanstiege, die kann ich zum Beispiel sehen und nachvollziehen. Oder dann eben auch, was habe ich auf dem Tagesgeld, so an Notgroschen, was hat sich da verändert? Wobei der bleibt jetzt auch schon seit Jahren gleich. Aber vor allem, wie sehen meine Depots aus? Was ist da passiert? Und das ist einfach ein richtig tolles Gefühl, wenn man sieht, ja, es geht vorwärts. Und wenn man auch sieht, dass man zwischendurch auch mal so kleine Sprünge vielleicht mal gemacht hat. Dann habe ich hier noch die Frage, wie oft Strategie ändern, wie oft mit dem Partner reden, wie oft eigenes Excel reviewen? Also eigentlich drei Fragen in einem. Strategie ändern, das macht ihr nicht nach einem fixen, sage ich jetzt mal, Jahresablauf, sondern die Strategie, die verändert ihr dann, wenn ihr euch verändert habt oder wenn sich euer Leben verändert hat. Die Strategie, die muss ja immer zu euch passen. Und das heißt, wir schauen uns da an, was ist euer Ziel, was ist euer Risikoprofil und was ist euch wichtig. Wenn sich euer Ziel verändert, weil ihr zum Beispiel sagt, ich will jetzt auch noch ein kurzfristiges oder mittelfristiges Ziel einbauen, dass ich nicht nur für die Altersvorsorge investiere, sondern dass ich beispielsweise auch fürs Eigenkapital für eine Immobilie investieren möchte, dann solltet ihr es in eure Anlagestrategie eben mit einfließen lassen. Und eine der häufigsten Sachen, die ich so beobachte, auch bei unseren ehemaligen Teilnehmerinnen, mit dem Wissen, was ihr habt, mit der Erfahrung, die ihr zusätzlich gewinnt, verändert sich tatsächlich auch euer Risikoprofil. Und das bedeutet, da ist es dann tatsächlich so, dass man dann auch sich nochmal anders aufstellen kann, wenn man möchte, dass man dann vielleicht etwas risiko- und renditereicher investiert. Dann war die Frage, wie oft mit dem Partner reden. Also ich glaube, das ist natürlich sehr individuell. Manche machen da vielleicht so eine Finanz-Date-Night. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mal so einen privaten Einblick geben darf. Ich glaube, ich spreche bei fast jedem Abendessen, auswärtigen Essen oder so, wenn man irgendwo ist, dann ist auch das Thema Finanzen irgendwo mit drin. Entweder, wenn man irgendwas Spannendes gelesen hat oder wenn man irgendwas teilt, wie sich eine bestimmte Investition entwickelt hat oder sich auch mal einen Rat holt. Hey, wie würdest du das machen? Ich überlege gerade, eine bestimmte Aktie zu kaufen, zu verkaufen. Also ich finde es ein wunderbares Beziehungsthema, weil da man damit ja auch gemeinsam wachsen kann und es auch toll ist, sich darüber auszutauschen. Wenn es aber um die gemeinsamen Finanzen geht, dann würde ich echt sagen, einmal im Quartal sollte man sich zusammensetzen und sich auch mal anschauen, haben wir gemeinsame finanzielle Ziele, wo stehen wir, welche Ausgaben haben wir vielleicht auch geplant, vielleicht auch größere Ausgaben. Und das Thema mit der Excel-Liste reviewen, also da würde ich sagen, je nachdem, was das ist, vielleicht monatlich kurz reinschauen und ansonsten aber ganz wichtig, nicht nur einfach reingucken, sondern vor allem Schlüsse daraus ziehen. Also warum habe ich vielleicht eine Excel-Liste? Ist das für mein, dass ich meine Ausgaben tracke? Dann würde ich sagen, einmal im Monat reingucken, sich überlegen, was will ich eigentlich streichen? Welche Ausgaben will ich nicht mehr haben? Ist es ein Vermögensplaner? Dann reicht es in der Regel einmal im Jahr reinschauen und sich angucken, wie hat sich mein Vermögen entwickelt. Dann gibt es hier noch die Frage, wie schaut es aus mit dem verfügbaren Einkommen? Trotz Sparplan nicht anfassen, Hashtag Anxiety, schreibt hier jemand. Also ich glaube, der wichtigste Tipp hier ist wirklich automatisieren. Also Sparpläne so einrichten, dass sie am Tag nach dem Gehaltseingang automatisch abgehen. Getreu dem Motto, pay yourself first. Also das Geld ist weg, bevor du es überhaupt sehen kannst. Und dann kannst du das verfügbare Einkommen auch bewusst aufteilen für laufende Ausgaben, vielleicht für einen Notgroschen, der noch aufgebaut werden muss. Und auch ganz wichtig, auch ein Teil für Spaßgeld. Also, dass man wirklich sagt, x Prozent von meinem Einkommen, das kann ich auch auf den Kopf hauen. Das gebe ich aus für die Sachen, die mir Spaß machen, die mir Freude bereiten, die mir wichtig sind, die jetzt vielleicht auch mal unvernünftig sind. Aber dafür ist sowas ja auch mal da. Also man darf auch sparen, vorsorgen, aber gleichzeitig auch heute ein gutes Leben führen, damit man da eben auch aus dieser, vielleicht auch so aus dem schlechten Gewissen und dieser Angst rauskommt, mache ich zu wenig oder auch nicht, kein schlechtes Gewissen hat, bloß weil man sich irgendwas gegönnt hat. Und die letzte Frage, die ich bekommen habe, wie viel Zeit pro Woche sollte ich in Research investieren? Auch da, also ich glaube, die häufigste Antwort, die ich einfach immer wieder geben muss, ist, es kommt drauf an. Und hier kommt es natürlich drauf an, wie bist du denn aufgestellt? Wenn man ganz ehrlich ist, wenn man in ETFs investieren möchte, wenn man die Kriterien kennt, wenn man weiß, worauf muss ich achten, wie man das bei uns übrigens auch im Investment Code ja auch lernt, dann brauchst du vielleicht pro ETF-Auswahl, vielleicht 30 Minuten, dass du innerhalb von 30 Minuten weißt, okay, welcher von diesen 3000 ETFs, die es da draußen gibt, ist jetzt wirklich der passende für mich. Also so viel auch zum Thema Zeitersparnis. Je mehr Zeit ihr in euer Wissen investiert, desto schneller geht dann auch alles später. Wenn man jetzt aber sagt, ich habe eine Core-Satellite-Strategie, ich habe noch Einzelaktien, ich habe Kryptowährung, dann sollte man dann natürlich auch entsprechend viel Zeit investieren in so eine Einzelaktien-Recherche und Analyse Und was ich da ganz wichtig finde, nicht nur einmalig, dass ich sage, ich mache jetzt einen Stichtag und ich schaue mir eine Aktie an, sondern dass ich diese Aktie idealerweise über ein paar Wochen auch wirklich beobachte, mich damit beschäftige. Also wirklich eine intensive Analyse mache, bevor ich mich entscheide. Gleiches gilt eben auch für Kryptowährung. Und beim aktiven Aktientrading, wer das machen möchte, da kann man sich auch ein paar Stunden am Tag mit beschäftigen, ist meiner Meinung nach aber keine Investition, sondern einfach ein super teures Hobby, was ihr dann habt. Also lieber konstant einfach sagen, hey, eine Stunde in der Woche kümmere ich mich und lerne vielleicht ein bisschen was, lese Artikel, die ich interessant finde, wo ich nochmal was mitnehme, was lerne. Aber ihr, wenn ihr das einmal aufsetzt, und das ist ja das Schöne daran, dann reicht es in der Regel, wenn ihr euch einmal im Jahr darum kümmert, einmal im Jahr ein Rebalancing macht. Und mehr Zeit braucht ihr dann nicht. Und deswegen für diejenigen nochmal, die sagen, ich habe keine Zeit, mich um meine Finanzen zu kümmern. Das ist ja das Krasse. Ihr investiert einmal, jetzt im Beispiel von Investment Coach, 25 Stunden meinetwegen, einmal investiert ihr diese Zeit in euer Wissen. Damit setzt ihr ja auch gleichzeitig alles um, was ihr lernt. Also bei uns lernt ihr ja und setzt direkt um. Ihr lernt dann das nächste und setzt direkt um. Das heißt, im Laufe des Kurses, wenn ihr mit dem Kurs fertig seid, habt ihr ja schon alles umgesetzt, was ihr gelernt habt. Also ihr geht quasi wirklich mit einer fertigen Strategie, mit fertigen Investitionen und so weiter, geht da raus. Und danach sind es nur noch 1 bis 2 Stunden im Jahr. Und jetzt stellt euch mal vor, ich würde euch sagen, stell dir vor, du müsstest jetzt einmalig 25 Stunden investieren für deine Gesundheit, deinen Körper, für deine Haut und danach nur noch 1 Stunde im Jahr. Dann würden das doch sofort alle machen. Das ist doch der absolute No-Brainer zu sagen, okay, 25 Stunden investiere ich jetzt, aber danach brauche ich nur noch 1 Stunde im Jahr. Nie wieder stundenlange Skincare, nie wieder stundenlang im Fitnessstudio schwitzen, sondern nur noch 1 Stunde im Jahr. Und genauso ist es halt bei Finanzen. Und deswegen, wie ich schon zu Anfang gesagt habe, fällt es mir immer so schwer, wenn man dann sagt, ich habe keine Zeit, mich um meine Finanzen zu kümmern, weil die Zeit, die muss man sich nehmen. Und dann ist es halt auch einfach noch so wenig Zeit, die man wirklich dafür braucht, die man dafür aufwenden muss. Also von daher, wartet da nicht länger. Und wenn ihr auch so ein Typ seid wie ich, der sagt, hey, ich habe im Sommer eh mehr Energie, es ist länger hell, ich bin besser drauf und das Leben ist schön, da habe ich noch Energie, die 1-2 Stunden in der Woche mich um meine Finanzen zu kümmern, dann schaut euch mal wirklich unsere Sommerakademie an, fortunalista.de/code. Und es kommen noch in den nächsten Wochen, werden wir noch so coole Specials und Boni mit euch teilen, die es vorher noch nie gab, die das Ganze nochmal richtig, richtig leicht und nochmal besser umsetzbar machen werden. Also freut euch da schon drauf und ich freue mich, wenn ich manche von euch vielleicht bei uns im Investment Code sehe. Und ansonsten hoffe ich, dass ihr jetzt ein paar Tipps an die Hand bekommen habt, wie ihr jetzt wirklich Finanzen in euren Alltag integrieren könnt, wie ihr das priorisieren könnt, damit euch die Zeit nicht davon rennt. Also danke, dass ihr dabei wart.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Fortuna Lista, der Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch. Wenn du Lust auf weitere Infos rund um Finanzen hast, dann geh jetzt auf fortunalista.de oder folge uns auf Instagram unter Fortuna Lista. Bis zum nächsten Mal.